Dann hallo, moin, herzlich willkommen zu Linien Algebra. Es gibt einen Zettel. Ansagen zur dritten Klausur. Erstens, sollen sich bitte alle, die mitschreiben wollen, bis morgen eintragen in der entsprechenden Veranstaltung, damit Atze die Raumplanung machen kann, den Sitzplan und so weiter, und damit wir Korrekturlisten und all das erstellen können, was man eben auch so braucht. Dafür hilft es, wenn wir wissen, wer alles mitschreibt. Bitte bis morgen anmelden, falls Sie es noch nicht gemacht haben. Hallo zu Hause, falls Sie es vergessen haben. Anmelden. Anmelden, anmelden. Bitte bis morgen. Dann ist heute die erste Sprechstunde zur Klausur. Nächste Woche ist auch noch eine. Die sind beide virtuell. Im Stud-App finden Sie die ganzen Infos dazu. Und da habe ich jetzt noch so ein paar Kommentare zu. Erstens, wir reden über die Übungsklausur, so viel Sie wollen. Sie können aber auch gerne andere Fragen stellen. Es ist wirklich offene Sprechstunde und nur der Zeitpunkt ist halt so ein bisschen rechtzeitig vor der Klausur, damit Sie da die Möglichkeit haben, mich auszufragen, denn bei der Mathe-Nacht bin ich ja nicht dabei. Das heißt, diese beiden Sprechstunden sind ein Stück weit auch der Ersatz für das Workshop-Plenum, was wir sonst immer so haben. Kommen Sie vorbei, stellen Sie Ihre Fragen. Wenn Sie nicht kommen können, aber wollen, dass die Sachen mitbesprochen werden und andere sich zum Beispiel Notizen machen, dann schreiben Sie mir einfach vorher oder sagen Sie es schon lüg. Und falls irgendjemand möchte, dass ich hinterher eine Podcast-Folge mache, in der ich erkläre, worüber wir geredet haben und so die wesentlichen Punkte anspreche, dann sagen Sie es mir jetzt irgendwie oder sagen, gut, dann ist es jetzt beschlossen. Dann hat sich eine andere Anfrage damit erledigt. Okay, vielen Dank. Also diese Woche, nächste Woche und dann gucken wir mal. Momentan sieht nämlich mein Plan vor, dass ich dann, wenn die dritte Klausur durch ist, also im Juni und Anfang Juli, auch nochmal so ein paar extra Sprechstunden anbiete. Die mache ich dann wieder virtuell. Wenn Sie sich das wünschen, kann ich auch mal eine in Präsenz machen, zum Beispiel hier. Das ist dann immer so eine Raumfrage, um zu gucken. Momentan ist virtuell einfacher. Aber es gibt dann ja vor der Abschlussklausur auch nochmal einen großen Workshop über mehrere Stunden, mit Plenum, mit mir, mit allem. Das heißt, Sie haben ganz viele Möglichkeiten, mich noch mit Fragen zu kommen. Das war, glaube ich, alles. Fallen noch Fragen dazu ein, jetzt, bevor wir weitermachen? Ja?
Wann genau sind die Sprechstunden?
Wie bitte?
Wann genau sind die Sprechstunden?
Steht alles im Stud-RP. Eine ist heute um 4 und eine ist nochmal nächste Woche Mittwoch. Auch nachmittags im Stud-RP steht es genau. Da ist auch der Link zum virtuellen Raum. Sehr gerne. Noch andere Fragen? Oder Kommentare? Gut. Ich schreibe mir jetzt noch auf, dass ich da noch eine Podcast-Folge zu mache. Oder morgen früh. Mal gucken. Podcast zur Sprechstunde. Und dann können wir weitermachen mit Kapitel 10. Wir sind bei Lemma 10.5. Und da haben wir die üblichen Voraussetzungen. Und dann haben wir einen alpha-zyklischen Teilraum U. Wir schränken Alpha wieder auf U ein, nennen das Ding Beta. Und das Minimalpolynom von Beta schreiben wir als Produkt von zwei Polynomen. Diese beiden Polynome heißen Q1 und Q2. Und jetzt zeigen wir drei Aussagen. In A stehen zwei, die sich ähnlich sehen. Davon zeigen wir eine, die andere geht dann genauso. Und in B ist es auch so, dass es zu der Aussage, die da steht, noch so eine andere gibt, wo die Indizes 1 und 2 vertauscht sind. Da zeigen wir aber auch nur die eine. Und ich werde jetzt gar nicht versuchen zu motivieren, was wir da tun. Der Beweis ist technisch. Es gibt später ein Korollar. Das Korollar ist wirklich toll, das werde ich sehr feiern. Und es gibt mehrere Anwendungen dieses Lemmas, die sehr nützlich sind. Das heißt, das, was da steht und so ein bisschen sperrig und technisch aussieht, ist später in der richtigen Situation sehr wertvoll. Dann weise ich darauf hin, da greife ich jetzt noch nicht vor. Was zeigen wir in Teil A? In Teil A zeigen wir, dass der Grad dieses ersten Faktors Q1 dasselbe ist wie die Dimension des Kerns der Abbildung, die wir bekommen, wenn wir Beta in Q1 einsetzen. Und das Gleiche kann man dann eben auch für Q2 machen. Das heißt, auch da kann man Beta einsetzen und der Kern hat als Dimension genau den Grad von Q2. Und dann kommt B und B ist so ein bisschen witzig, weil wir da nämlich Kerne und Bilder miteinander in Verbindung bringen, so ähnlich wie im Dimensionssatz für Vektorraumhomomorphismen. Der Kern von Beta eingesetzt in Q2 ist nämlich dasselbe, also nicht nur die Dimension ist gleich, sondern das ist wirklich dasselbe, dieselbe Teilung von V, dasselbe wie das Bild von Beta eingesetzt in Q1. Und das gleiche gilt umgekehrt. Der Kern von Beta eingesetzt in Q1 ist dasselbe wie das Bild von Beta eingesetzt in Q2. Das steht da nicht, das zeigen wir auch nicht. Die Argumente sind alle die gleichen. Und Q1 und Q2 sind hier ja nicht speziell gewählt, sind ja nur Bezeichnungen. So sieht's aus. Und das zeigen wir jetzt und das wird auch ein bisschen dauern. Ich habe da schon die Tafel. Umschalten. Umschalten, umschalten, umschalten. Das ist die rechte Tafel. Und da gehe ich jetzt hin. Ja. Erstmal ein bisschen Notation. Wir arbeiten jetzt ja die ganze Zeit mit so Bildern und mit Kernen und so. Und sehr wichtig ist für uns das Bild von Poems Wetter, das heißt, das sehen wir jetzt sie. Und jetzt kommt ganz viel Zeug, was mit Alpha-zyklisch sein oder mit Beta-zyklisch sein oder so zu tun hat. Immer dann, wenn ich Alpha auf irgendwas einschränke, dann ist zyklisch sein für die Einschränkung und für Alpha dasselbe. Heißt also, es ist egal, ob ich sage, U ist alpha-zyklisch oder U ist beta-zyklisch und so weiter. Und jetzt gucke ich mir W an. W ist ja das Bild von Q1 Beta. Wie bekomme ich dieses Bild? Na, ich bekomme U, indem ich das, einen kleinen Vektor U mir schnappe, einen geeigneten, und immer wieder Beta und Potenzen davon darauf anwende. Und genauso kann ich W schreiben, indem ich U nehme und dann Q1 Beta anwende. Und wenn ich das für alle Elemente aus U mache, dann kriege ich das komplette Bild. So kann ich sehen, dass W auch beta-zyklisch ist. Nochmal die Definition. Das Bild ist die Menge aller Bilder. Ich nehme also einfach alle U aus U, wende Q1 Beta drauf an. So. Und jetzt kann ich das schreiben als Erzeugnis von Bildern von U unter Potenzen von Beta, wobei ich halt nur solche Potenzen benutze, die ich hier in Q1 eingesetzt Beta brauche. Das heißt, auch dieser Raum ist Beta-zyklisch, denn hier habe ich ja solche Potenzen von Beta. Wenn ich jetzt mit U anfange und dann U Beta und so weiter nehme, dann lande ich halt bei solchen Potenzen. Skalare Vielfachen liegen auch immer drin, weil B ein Teilraum ist. Das heißt, irgendwann habe ich dann alles erreicht, was ich erreichen kann, wenn ich Q1 Beta auf U anwende. Und es reicht, wenn ich das mit einem Vektor mache, nämlich mit einem Vektor, der das U mit Beta erzeugt. Deswegen ist das auch Beta-zyklisch. Ich schreibe einfach S Beta-zyklisch, da U ist es. Die Idee ist also, dass ich, das schreibe ich jetzt nicht alles hin, aber die Idee ist, dass ich mir einen Vektor suche, der das U alpha-zyklisch erzeugt. Und den gleichen Vektor kann ich dann benutzen, um das W beta-zyklisch zu erzeugen. Und der Grund ist einfach, dass W die Menge dieser Bilder ist. Na gut, dann habe ich jetzt noch einen beta-zyklischen Teilraum. Und jetzt gucke ich mir den Faktorraum an, U modulo W. Ich habe dann die ganze Zeit benutzt, dass W in U drin liegt. Ich habe jetzt der Alpha auf U eingeschränkt. Dann lande ich also, wenn ich abbilde, wieder in U. Wenn ich irgendwelche Potenzen abbilde, auch. Insbesondere lande ich in all diesen Bildern innerhalb von U. Ob ich ganz U erwische oder nicht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall liegt W in U drin. Deswegen kann ich den Faktorraum U modulo W angucken. Und dann müssen wir uns gleich nochmal kurz erinnern, was es heißt, dass wir einen Endomorphismus auf so einen Faktorraum anwenden. Das wiederhole ich gleich. Erstmal schreibe ich hin, was U modulo W ist. Das ist erstmal der Faktorraum, okay. Das ist nur die Definition. Das ist also die Menge aller dieser Nebenklassen, die ich kriege, wenn ich W nehme und Repräsentanten aus U. Aber U ist ja beta-zyklisch, das heißt, da reicht es, wenn ich mir ein geeignetes U aus U hernehme und dann die Potenzen von Beta drauf werfe, und dann reicht es entsprechend auch, die Repräsentanten hier auszuwählen. Heißt also, das ist das Erzeugnis aller, also Erzeugnis im Faktorraum, wohlgemerkt, all dieser Nebenklassen, wo ich als, oder Restklassen, wo ich hier als Repräsentanten Bilder von U nehme unter Potenzen von Beta. Denn, wenn ich das mache und das Erzeugnis bilde, kriege ich alle Möglichkeiten für Repräsentanten U aus U, weil U Beta zu gleich ist. Also schreibe ich hier U hoch Beta hoch klein k, wobei k aus dem U kommt, bilde das K-Erzeugnis, und das alles lebt immer noch im Faktorraum U modulo W, und es funktioniert, weil U Beta zyklisch ist. Das benutze ich jetzt die ganze Zeit. Aber ob ich auf Elemente aus U Beta oder Alpha anwende, ist egal, denn Beta ist ja nichts anderes als Alpha eingeschränkt auf U. Also kann ich das nochmal umschreiben und kann hier U Alpha schreiben. Und jetzt kommt die Rückbesinnung darauf, was es heißt, wenn ich Alpha oder Potenzen von Alpha auf so einen Faktor anwende. U ist Alpha-invariant, W ist auch Alpha-invariant, weil ich hier einfach nur Beta noch eingesetzt habe. Und was heißt es, dass ich Alpha auf so ein Element des Faktorraums anwende? Na, das funktioniert so, dass ich das Element hinschreibe, mit einem Repräsentanten schnappe und den mit Alpha.
Und wir haben uns mal überlegt in einer Übungsaufgabe, und es war ja schon Thema in Kapitel 9, dass da was Wohldefiniertes rauskommt, also wieder ein Homomorphismus, aber diesmal eben auf den Faktor. Das heißt, es ist kein Endomorphismus von V mehr oder von W oder U oder so, sondern es wird ein Endomorphismus des Faktorraums dadurch bewirkt, indem man diese Definition macht. Und hier ist das passiert, allerdings nicht nur mit Alpha, sondern auch mit irgendwelchen Potenzen von Alpha. Indem ich Potenzen von Alpha auf diesen Repräsentanten anwende, wende ich sozusagen die Abbildung Alpha hoch K auf die ganze Nebenklasse W plus U an, nach Definition. Das heißt also, dass ich hier in Wirklichkeit die ganzen Leute W plus U mir angucke, also solche Elemente des Faktorraums, U und B, auf die lasse ich jetzt Alpha los, allerdings nicht Alpha selber, sondern das, was wir in Kapitel 9, glaube ich, definiert haben, als Alpha U und W, und das jetzt hoch K. Ja, zur Erinnerung, Alpha U und W war die Abkürzung für die Abbildung, die so wirkt, wie ich das gerade erklärt habe. Man schnappt sich einen Repräsentanten und wendet darauf ein. Und wenn alles, was wir da haben, Alpha-invariant ist, dann ist da, kommt was Wohldefiniertes raus, also wirklich eine Abbildung, dann ist es egal, welche Repräsentanten ich nehme und abbilde. Und wenn nicht, dann kommt halt Quatsch. Was haben wir jetzt gekonnt? Wir haben gezeigt, dass man diesen Faktorraum schreiben kann, als Erzeugnis, wenn ich mit einem einzigen Vektor anfange, W plus U, U ist irgendein Vektor aus U, den muss ich gleich noch einführen. Genau, das sollte ich gleich nochmal machen. Und dann wende ich einfach Potenzen von Alpha auf den Faktorraum an und kriege alles. Das heißt also, dass dieser Faktorraum Alpha Uno Uno B zyklisch ist. Und jetzt schreibe ich dazu, wobei U aus U so ist, dass U das kleine U-Erzeugnis, also das Alpha-Erzeugnis von U ist, das steht nämlich nicht da oben mit dabei. Ja, schauen wir mal.
Thank you.
vom Wetter vorausgesetzt haben als Produkt von Q1 und Q2. Das möchte ich jetzt alles zusammenwaffeln. Mit einer 12. Das Minimalkulminum von Wetter kann ich nämlich schreiben, Entschuldigung, das charakteristische Kulminum von Wetter, das Minimalkulminum also auch, kann ich schreiben als das charakteristische Kulminum von Wetter eingeschränkt auf B mal das charakteristische Kulminum von der Abbildung auf dem Faktor. Das ist genau das, was in Lemma 912 passiert ist. Da hatte man diese Situation, alpha-invarianter Teilraum, Faktorraum und dann kann man das Kulminum so zerlegen. Und genau das benutzen wir hier. Dann habe ich also einmal das charakteristische Polynom von Beta eingeschränkt auf B und einmal das charakteristische Polynom von Beta auf den Faktor. Das geht jetzt noch ein bisschen so weiter und am Ende kombinieren wir alles und dann können wir gerade mit der Gradformel abschätzen und dann kriegen wir Informationen. Auch gar nicht schlecht, wir haben schon fast die Hälfte geschafft. Vielleicht können wir hier sogar noch eine Information mit unterbringen. Denn diese beiden Polynome, die hier stehen, kann ich ersetzen durch die dazugehörigen Minimalpolynome, indem ich nämlich einsetze, was eine Zeile drüber steht. Das charakteristische Polynom hier ersetze ich durch das Minimalpolynom. Und das auch.
Als nächstes möchte ich gerne sehen, dass irgendwas von irgendwas geteilt wird.
So, da steht ja schon ganz viel Zeug, da steht Faktorisierung und jetzt geht es aber weiter damit, dass wir zum Beispiel benutzen, dass wenn ein Polynom irgendeinen Endomorphismus als Nullsteller hat, dass dann das dazugehörige Minimalpolynom das Polynom teilt. Sowas in der Art wollen wir da jetzt auch noch reinwerfen, denn wir haben noch nicht genug Faktorisierung. Was war nochmal B? B war das Bild von Q1-Wetter. Jetzt gucke ich mal an, was passiert, wenn ich statt Beta, Beta auf den Faktorraum da einsetze. Was passiert dann? Da müssen wir ganz kurz nachdenken. Also, ich setze Beta in Q1 ein, das heißt, ich bin sowieso schon mal im Teilraum U. Und jetzt faktorisiere ich aber auch noch B raus, das heißt, ich betrachte Beta auf diesem Faktorraum, das heißt, ich nehme mir Nebenklassen von B, die Repräsentanten kommen aus U und die bilde ich dann ab mit Beta, beziehungsweise setze das dann jeweils in Q1 ein. Naja, was war nochmal B? B ist das komplette Bild, ja okay. Wenn ich das rausfaktorisiere, dann heißt es ja, dass gerade die ganzen Bilder verschluckt werden sozusagen. Das heißt also, in dem Moment, wo ich hier so einsetze und dann Q1 Beta, also das Q1 Beta in Q1 einsetze und das loslasse auf diese Repräsentanten, lande ich ja gerade im Bild, das steht da oben, also lande ich in den Teilraum, den ich rausfaktorisiere. Und wenn ich einen Repräsentanten habe, der in den Teilraum liegt, den ich rausfaktorisiere, dann heißt das, dass diese Nebenklasse das Nullelement in dem Faktor. Das sage ich jetzt nochmal. So sehen die Leute im Faktorraum aus. Jetzt bilde ich hier ab, jetzt habe ich U hoch irgendwas und was auch immer da rauskommt, wenn das in B liegt, dann heißt das, dass B plus U irgendwas das gleiche ist wie B, also das Nullelement im Faktorraum. Und ich behaupte, dass das da drüben ständig passiert. Denn wenn ich da so einen Repräsentanten U nehme, und den abbilde mit Q1 Beta, dann lande ich ja im Bild da oben, also in B. Also es ist genauso ein Fall, wo der Repräsentant in dem rausfaktorisierten Teil kommt. Und worauf ich hinaus will, ist, dass da immer B rauskommt, also immer das Nullelement im Faktorraum. Und wenn das passiert, dann heißt das, dass das komplette Bild Null ist. Oder anders gesagt, wenn ich diese Abbildung in Q1 einsetze, dann kommt der Null-Endomorphismus auf diesen Faktorraum raus. Warum das
irgendwas Gutes sehen wir gleich. Aber erstmal hatte ich das Gefühl, ich muss nochmal sagen, was da passiert. Hast du geholfen, Herr Schmetterle? Ein bisschen. Nachher ist er Sprechstunde, da können Sie mich helfen. Das heißt, eins eingesetzt, Wetter auf den Faktorraum, ist der Nullendomorphismus auf den Faktorraum. Und das wollte ich gerne wissen, weil ich da vor ungefähr fünf Sätzen, habe ich sowas gesagt, wie, wenn man ein Polynom hat, sodass die Abbildung eingesetzt die Nullabbildung ergibt, so wie das hier ist, dann ist das Minimalpolynom, was dazu gehört, ein Teil dieses Polynoms. Und genau das ist die Situation, die wir haben. Wenn man Wetter auf dem Faktorraum in U1 einsetzt, kommt 0 raus, also muss das Minimalpolynom, das zu dieser Abbildung gehört, ein Teil davon U1 sein. Und das schreibe ich jetzt nicht. Dann ist auch unser Lemma, was uns das sagt. Satz 29, ein Satz, Entschuldigung, Satz 29. Satz 29, das war dieses Ding mit dem, also das ist quasi die Definition des Minimalpolynoms. Das erzeugt ja das Ideal aller Polynome, die die vorgegebene Abbildung als Nullstelle haben. Hier ist es dieses komische Wetter auf dem Faktorraum. Jetzt ist also das Minimalpolynom, was dazu gehört, ein Teiler von U1 im Polynom. Nehme ich den ganzen Raum W und mache etwas mit dem. Ich nehme also wieder alle Vektoren gleichzeitig und schreibe es aber nicht als Menge hin, sondern nehme direkt W als Abkürzung. Wenn ich auf den Raum W das Polynom U2 eingesetzt Wetter loslasse, was passiert dann? Naja, W ist das Bild von U1 Wetter. Das heißt, ich nehme jetzt Vektoren aus U, zuerst lasse ich U1 Wetter drauf los und dann U2 Wetter. Und da einsetzt ein Homomorphismus ist, ist es dasselbe, als wenn ich erst die Polynome Q1 und Q2 multipliziere und dann Wetter in das Produkt einsetze. Das bedeutet, das muss ich glaube ich kurz, also ich schreibe mal Einsetzhomomorphismus, ich mache das gleich, für das, was ich gerade erklärt habe. Denn das sagt ja, es ist egal, ob ich erst einsetze und dann die Abbildung, die rauskommt, miteinander ausführe oder ob ich zuerst die Polynome multipliziere und dann einsetze. Ein paar Leute nicken, danke. So, dann habe ich hier also das Produkt von Q1 und Q2, aber Moment, da war doch was. Das ist doch das Minimalpolynom von Wetter. Also wenn ich jetzt auf U an das Minimalpolynom von Wetter eingesetzt Wetter. Na, der Witz beim Minimalpolynom ist, dass wenn ich die Abbildung einsetze, dass dann die Nullabbildung rauskommt. Ich wende also auf U die Nullabbildung an. Da kommt dann ja wohl Null. Das heißt, wenn ich auf die Leute in B Q2 Wetter loslasse, dann kommt der Nullraum raus. Oder anders gesagt, Q2 ist ein Polynom, bei dem, wenn ich Wetter einsetze, eingeschränkt auf W der Nullendomorphismus rauskommt. Und deswegen muss Wetter eingeschränkt auf W ein Minimalpolynom haben, das Q2 teilt. Das ist wieder Satz 29. Diesmal angewandt auf Wetter eingeschränkt auf W. Ja, okay, daher kommt dann gleich so ein T2. Teil 2. markiere jetzt mal die besonders wichtig sind. Wenn ich das kann. Wir werden sehen, ob ich das kann. Also einmal finde ich wichtig, alles, was hier unten steht, ich gebe es mal nach rechts.
Okay, sie kriegt einen Schlängel in den Kasten, aber Kasten ist Kasten.
So, das ist wichtig, das brauchen wir gleich. Und von da oben würde ich sagen, ist wichtig, das hier und das hier oben. Und für den Teil, dass ich später noch mehr wichtige Sachen auffallen, gibt es ja noch Farbe. Oder Wölkchen. Oder so. So, dann gehen wir jetzt rüber auf die andere Seite und benutzen diese ganzen Beziehungen, die wir da gefunden haben. Kästchen sind zu sehen. Sehr gut. Dann kommt eine Tafel. Ist die Summe der einzelnen Grade. Das kommt jetzt. Ganz oft. Und wenn Sie jetzt gerade so wenig, dass Sie überhaupt nicht verstehen, was es mit der Aussage in A zu tun hat, dann bin ich bei Ihnen. Denn das kann man jetzt auch noch damit sehen. Ah, da steht sowas wie Grad von Q1. Das heißt, es geht irgendwie drum, was rauszufinden über die Grade der beteiligten Polynome. Und da sind wir jetzt immer noch dran. Steht hier unten rechts nochmal genauso. Wir haben jetzt also da stehen, dass die Summe dieser beiden Zahlen dasselbe ist wie die Summe der gleichen Zahlen plus irgendwas plus irgendwas. Und nichts davon ist das Nullpolynom. Das heißt, diese ganzen Zahlen, da stehen immer mindestens 0. Und das heißt, dass diese beiden Zahlen dann wirklich 0 sein müssen. Der Grad von hier 1 und der Grad von hier 2 sind jetzt 0. Das haben wir rausgefunden.
Thank you.
Und jetzt kommt's. Da schreibe ich dann gleich irgendwie durch die Zeile dran. Dann ist es nämlich bei Teil A fertig. Insgesamt bedeutet das, wenn ich anfange mit dem Grad von Q1, dass ich das dann schreiben kann, da muss ich jetzt da oben gucken, in diese Zeile. Ich schreibe das oben nach Grad von Q1. Das heißt, ich bringe das auf die linke Seite, dann bleibt das da stehen. Und das will ich loswerden, das heißt, es kommt mit einem Minuszeichen auf die rechte Seite. Und dann steht da Grad vom Minimalvolumen von Beta minus diese linke Seite, also minus Dimension von B. Soweit, so gut. Der Grad vom Minimalvolumen ist die Dimension von U. Das setze ich da jetzt einfach mal ein. Das ist die Dimension des Bildes, weil B ja das Bild von Beta eingesetzt in Q1 war. Und dann kommt die Dimensionsformel. So, das heißt, jetzt brauchen wir hier die Definition von B und hier die Dimensionsformel. Das war Satz 4 irgendwas, 4a vielleicht? Ja, 4a. Und dann kommt auf wundersame Weise raus, Dimension des ganzen Raums minus Dimension des Bildes ist die Dimension des Kerns. Und die Abbildung, um die es hier die ganze Zeit geht, ist Q1 eingesetzt. Ist das nicht schön? Dimension des Kerns von Q1 Beta ist, hier links steht, der Grad von Q1. Das gleiche Spiel für Q2 und für den Kern von Q2 Beta. Gleiche Idee, gleiches Prinzip. Man kann die meisten Gleichungen einfach recyceln und nochmal benutzen. Schreibt nicht an. Mach's erledigt. Und jetzt kommt B und B ist viel kürzer. Die Hauptarbeit steht in A. Das zeigt A. Juhu! So, K gearbeitet. Jetzt kommt Teil B und da fange ich an mit einem W aus B und ich nehme mir ein Urbild davon her und halt mal eins weg. B ist immer noch das Bild von Q1 Beta und wenn ich im Bild von irgendwas liege, dann kann ich mir ein Urbild hernehmen dazu, unter der Abbildung dieses KG. Es sei also U aus U, so dass U abgebildet mit Q1 Beta gleich B ist. Da kann ich mich hernehmen. Und jetzt gucke ich mal, was passiert, wenn ich auf B Q2 Beta durchlasse. Das ist tatsächlich das Argument von vorhin. Das haben wir ja schon gesehen. Wir haben da oben, genau. Da oben haben wir sogar auf den ganzen Raum B Q2 Beta losgelassen und haben gesehen, wegen dieser Hintereinanderausführung, dass da 0 rauskommt. Das heißt, das schreibe ich jetzt nur noch hin für dieses Zeilenelement und ich mache mich nochmal die kleinste Begründung. Die haben wir schon gesehen. Dann ist B abgebildet mit 2 Beta gleich. Also was machen wir? Wir setzen für B dieses Urbild ein, dann steht da Q1 Beta Stern, Q2 Beta und dann haben wir das Argument vorhin schon gesehen, da kommt der 0 Beta raus. Siehe an der Tafel. Und das bedeutet, dass B im Kern von Q2 Beta liegt. Denn wenn man Q2 Beta drauf anwendet, kommt der 0 Beta. Aber Moment, dieses W aus B war doch ganz beliebig, wir haben da gar nichts gemacht. Das heißt also, dass jeder Vektor aus B im Kern von Q2 Beta liegt. Im Prinzip haben wir genau das, vorhin ich das schon hingeschrieben, aber ich habe es nicht so formuliert. Das heißt, B ist insgesamt komplett enthalten drin und ist dann auch ein Teilraum von dem Kern Rumspiel mit den Polynomen und mit den Geraden und dass man da Informationen gewinnen kann. Und das andere ist das, was jetzt kommt. Wenn ich einen Teilraum habe und zeigen kann, dass der die gleiche Dimension hat wie der große Raum, dann muss es der volle große Raum sein. Das ist so ähnlich, als wenn Sie zwei, stellen Sie sich vor, Sie haben zwei endliche Mengen, die eine liegt in der anderen drin und die Mächtigkeit ist gleich, dann müssen sie gleich sein. Und so ähnlich machen wir es jetzt hier, halt mit der Dimension, und es geht, weil alle Räume, die wir haben, gucken, endlich dimensional sind. Deswegen funktionieren solche Argumente, ansonsten wäre das schief. Na, das ist auch schon der ganze Trick. Wir müssen also jetzt nur noch irgendwie hinkriegen, dass sie die gleiche Dimension haben. Und darum geht es jetzt. Wir benutzen das Polynomgedöns von vorher. Und die Dimensionsformel für Homomorphismen. Das passt mir jetzt einfach alles zusammen. Ich beginne also mit der Dimension von W ist ja hier einer der beteiligten Räume. Ich will die Dimension von W und die Dimension von diesem Raum vergleichen. Und ich schaue mir die Dimension von W an. Da haben wir uns doch vorhin überlegt, naja, die Dimension von W ist die Dimension des Bildes. Wenn ich also noch die Dimension des Kerns dazu rechne, kriege ich die Dimension des ganzen Raums, das ist aber auch U. Also ist das plus Dimension des Kerns.
Gilt, wenn Sie die Indizes 1 und 2 vertauschen. Das habe ich schon gesagt und das beweisen wir.
erstmal nicht. Und jetzt ist wieder die Vorlesung rum mit diesem einen Lämmer. Wie geht's Ihnen? Wollen Sie irgendwo noch eine zusätzliche Erklärung haben? Brauchen Sie irgendwo irgendwas nochmal? Die Sachen, die man sich meiner Meinung nach merken sollte, sind wie gesagt diese Tricks mit den Polynomen, den Graden, den Dimensionen und wie man da rumbasteln kann. Und das am Ende. Zwei Räume, der eine liegt dem anderen gleich Dimensionen, dann sind sie gleich. Das kann man mitnehmen. Ansonsten freuen wir uns hier über die Aussage, die jetzt mehrfach vorkommen wird. Und wir feiern die im nächsten Korollar. 10.6. Das ist wirklich wichtig. Das muss später für die Abschlussklausur auf jeden Fall auf Ihren Spickzettel. Und das ist auch wichtig in einigen Übungsaufgaben, wenn es nämlich darum geht, schöne Abbildungsmatrizen zu finden und Hinweise zu kriegen, wie groß die geometrische Vielfachheit von Eigenwerten ist. Da spielt dieses Korollar eine große Rolle. Sehr, sehr, sehr wichtig. Sieht unscheinbar aus, aber ist wirklich super wichtig. Korollar 10.6, da haben wir die übliche Voraussetzung. Und wir haben wieder einen alphazyklischen Teilraum. Da steht Klammern um das V, bei denen ich weiß, warum die da stehen, aber sie stören nicht. U ist einfach ein K-Teilraum von V. Der soll alphazyklisch sein, Beta ist die Einschränkung, alles wie immer. Und jetzt nehmen wir einen Eigenwert her von Beta. Es geht also hier um Eigenwerte von Abbildungen auf Räumen, die zyklisch sind bezüglich dieser Abbildung. Das ist das, was bitte hängen bleiben muss. Denn die Behauptung, die jetzt da steht, die wir uns gleich klar machen, ist, dass dann der Eigenraum zu diesem Eigenwert Dimension 1 hat. Der Merksatz dazu ist, bei alphazyklischen Teilräumen sind die geometrischen Vielfachheiten für die Eigenwerte immer 1. Man findet einfach keine größeren Eigenräume. Und das heißt auch, dass wenn Sie einen Vektorraum haben und den so zerlegen und da sind dann alphazyklische Teilräume dabei, dann wissen Sie, wie groß der Beitrag zu den Eigenräumen da jeweils sein kann. Der ist immer nach oben durch 1 beschränkt. Also entweder sieht man den Eigenwert da gar nicht oder wenn man ihn sieht, dann mit einem Eigenraum der Dimension 1. Und das ist wirklich, wirklich wichtig. Das puzzeln wir später alles zusammen, so wie Sudoku spielen, und das ist eine unserer Informationen. Zeigen wir das, nachdem ich gewischt habe. Das ist auch entspannt. Der Beweis ist nicht kurz und nur eine Anwendung von zwei Körpern.
Also ich habe da einen Körper, K, dann habe ich den Polynom. um abzuschätzen, wie viele Nullstellen man überhaupt höchstens im Körper haben kann. Was war da die Idee? Was haben wir da gemacht? Da sehe ich eine Idee. Gut. Bitte.
Naja, über den Grad des Polygons kann man die Anzahl der Nullstellen nach oben.
Genau. Und was haben wir da benutzt? Welche Idee ging da rein, wenn man eine Nullstelle hat? Was kann man da machen?
Das abspalten.
Sozusagen abspalten. Genau, man spaltet den Linearfaktor ab. Das heißt also, jetzt sage ich das ordentlich, das war jetzt ein bisschen anschaulich, aber genau das ist die Idee, vielen Dank. Hier kommt die ordentliche Formulierung. Ich nehme das Polynom vom Grad 1, x minus Lambda, also den Linearfaktor, der zu dieser Nullstelle gehört, und kann dann das ursprüngliche Polynom schreiben als irgendwas mal diesen Linearfaktor. Ich kann also jetzt mit Beta schreiben als irgendwas mal x minus Lambda. Dann mache ich das mal. Das irgendwas kriegt einen Namen, das heißt Q2. Und das stand auch irgendwo in Kapitel 8, Lemma 8.8.
Der Grad des entsprechenden Polynoms ist.
Jetzt ist nämlich, ich schreibe A zu. Jetzt ist der Grad von x minus Lambda, was dasselbe ist wie 1, wie wir durch den Kuchen sehen. Das ist der Grad von 1. Und das ist jetzt von Herrn Slemmer die Dimension des von Beta eingesetzt in Q1. Und jetzt möchte ich das auch nochmal anders hinschreiben. Was ist denn Beta eingesetzt in Q1? Da gucken wir nochmal hin, was Q1 war. Q1 ist einfach das Polynom x minus Lambda. Was kommt daraus, wenn ich da Beta einsetze? Wenn ich dieses Polynom nehme, x minus Lambda, und setze da die Abbildung Beta ein, was steht drin? Wird es noch mit Schreiben beschäftigt? Oder mit Diskutieren? Wollt ihr es versuchen? Genau. Beta minus Lambda mal die identische Abbildung. Vielen Dank. Dann setze ich das da ein. Wenn ich arbeite die ganze Zeit in U, Beta ist ja auch eine Abbildung, die auf U wirkt und nicht unbedingt auf den ganzen Vektorraum. VO, V und U könnten ja verschieden sein, weiß ich nicht. Also muss ich hier jetzt korrekt in U argumentieren. Das heißt, ich bin hier im Eigenraum innerhalb von U für die Abbildung Beta und der Eigenwert ist lang. Mal gucken, ob das da richtig steht.
Ja, fantastisch, da steht es richtig. Eigenraum innerhalb von U. Das heißt, wir machen hier keine Aussage über den Beitrag, also darüber, wie groß der Eigenraum ist für diesen Eigenwert im ganzen Raum V. Das können wir noch nicht. Aber wenn wir da so einen alphazyklischen Teilraum sehen, können wir innerhalb dessen eine Aussage machen.
Das haben wir gerade gesehen. Wir haben jetzt hier gesehen, auf der linken Seite 1 ist der Grad dieses Polynoms, das ist die Dimension dieses Kerns, das ist die Dimension des Eigenraums. So haben wir das rausgefunden. Und der Schlüssel war das Lemma von vorher, und zwar Teil A.
Sehr schön, dann machen wir es weiter. Ich nehme Ihnen heute noch ein technisches Resultat zu. Auch wieder etwas, was ein bisschen länger dauert. Aber da ich mir gedacht habe, dass das was ist, was so im zweiten Teil einer Vorlesung passiert, habe ich diesmal ein bisschen mehr für Sie am Anfang schon aufgeschrieben, damit Sie sich am Anfang bei der Notation kurz entspannen können. Und dann geht es an der Tafel weiter. Wir schauen also jetzt einmal kurz auf das nächste Resultat. Dann können Sie sich alles in Ruhe angucken, Fragen stellen. Ich wische die Tafel und dann machen wir los mit der Argumentation. Und bitte das Korollar wirklich anmarkern, das ist sehr, sehr wichtig und wird gerne übersehen. In Lemma 10.7 beginnen wir mit der gleichen Situation, die wir vorher schon, mit der gleichen Situation, die wir vorher schon hatten, also mit unserem Körper K, mit dem endlich erzeugten Vektorraum V, mit unserem Endomorphismus Alpha und so weiter. Und wir haben auch wieder einen alphazyklischen Teilraum U, aber es wird jetzt spezieller. Das Erste, was speziell ist, ist, dass wir voraussetzen, dass das Minimalpolynom von Alpha sich schreiben lässt als Potenz eines irreduziblen Polynoms. Das ist die erste Voraussetzung, die da steht. Q soll irreduzibel sein und K aus N0 soll der Exponent sein, der dran steht. Und man soll das Minimalpolynom schreiben können als Q hoch K. Der Spezialfall K gleich 0 deckt mit ab, dass es der Nullraum sein könnte und bla bla bla. Das ist dann gleich wieder langweilig. Q soll jetzt ein alphazyklischer Teilraum sein und besonders daran ist diesmal, dass die Dimension so groß wie möglich sein soll. Wir wollen also jetzt innerhalb von V uns die alphazyklischen Teilräume angucken und einen rausgreifen, dessen Dimension möglichst groß ist. Denn der Witz ist, dass man dann eine Zerlegung von V basteln kann. Man kann V schreiben als direkte Summe dieses großen zyklischen Teilraums U mit irgendeinem Alpha-invarianten Teilraum W. Und hier kommt der nächste Witz. Das Minimalpolynom verändert sich nicht, wenn ich das vom ganzen Raum, also wenn ich die Abbildung Alpha vom ganzen Raum auf diesen großen alphazyklischen Raum einschränke. Es bleibt gleich. Und das wird für uns ein Mittel sein später, um Informationen über Minimalpolynome zu bekommen. Und die Zerlegung, die wir hier haben, kann ein Anfang sein für eine Zerlegung von V in Teilräume, die dann später zu Blöcken in der Abbildungsmatrix führen, die übersichtlich sind. Das heißt, wir haben immer im Hinterkopf, jede solche Zerlegung von V sehen wir später in Blöcken innerhalb einer Abbildungsmatrix. So, das ist das Lemma. Ich zeige Ihnen mal den Anfang. Ja, Induktion über die Dimension von V und wenn V der Nullraum ist, dann ist wieder alles langweilig. Beta ist wieder die Einschränkung von Alpha auf U. Und jetzt möchte ich hier beginnen mit N mindestens 1. Die Behauptung soll richtig sein für alle Teilräume, die Alpha-invariant sind und die eine kleinere Dimension haben. Das heißt, immer wenn ich dann da drin einen großen alphazyklischen Teilraum habe, dann kann ich das alles so machen. Und der erste Spezialfall, den wir uns angucken müssen, nachdem der Nullraum raus ist, ist der, dass das V selber alphazyklisch ist. Denn wenn ich in V einen möglichst großen alphazyklischen Teilraum suche und V selber alphazyklisch ist, dann suche ich natürlich V selber aus. Okay. Allerdings muss ich dann nichts weiter tun, denn dass dann die Einschränkung von Alpha auf den Raum dasselbe Minimalpolynom hat, ist klar, weil die Abbildung sich nicht verändert hat. Und als W nehme ich einfach den Nullraum. Dann habe ich da auch so eine Zerlegung stehen, die ist zwar langweilig, aber alles stimmt. Das ist also der nächste Spezialfall für dieses Lemma, der einfach ist in dem Sinne, dass alles sofort dasteht und wir nichts weiter tun müssen. Dementsprechend ist jetzt für uns nur noch der Fall interessant, dass V nicht der Nullraum ist und auch nicht selber alphazyklisch ist. So, und dann hat man also dieses U, so einen möglichst großen alphazyklischen Teilraum und das ist jetzt ein echter Teilraum, das ist nicht ganz V, das ist wichtig, der hat eine kleinere Dimension als V, damit wollen wir dann später arbeiten. Bevor wir das machen, wische ich die Tafel. noch so steht. Denn ich glaube, da kommt noch ein bisschen Notation. Genau. Dann schauen wir uns die noch an. Da kommt dann gleich so ein Teil mit dem Argument an der Tafel. Für den Moment können wir uns noch ausruhen. Wenn man Alpha in das Minimalpolynom von Alpha einsetzt, kommt der Nullendomorphismus raus. Das ist mit der Witz beim Minimalpolynom. Wenn ich also die Einschränkung von Alpha auf U, also dieses Wetter, was wir da immer haben, in Min Alpha einsetze, dann muss da bei der Einschränkung auf U auch der Nullendomorphismus rauskommen. Und das heißt wiederum, dass das Minimalpolynom von Beta ein Teiler sein muss des Minimalpolynoms von Alpha. Das ist Satz 29, der das sagt. Und dann kann ich also jetzt das Minimalpolynom von Alpha schreiben als Minimalpolynom von Beta mal irgendein Polynom T. Gleichzeitig ist aber das Minimalpolynom von Alpha Potenz von einem irreduziblen Polynom. Übersetzt in die Welt der Zahlen wäre das so, als würden Sie sagen, Sie nehmen sich eine 2-Potenz und schreiben die als Produkt von zwei Zahlen. Dann müssen diese beiden beteiligten Zahlen auch 2-Potenzen sein, wegen der Eindeutigkeit der Primfaktorzahlen. Oder? Also wenn Sie sowas haben wie 2 hoch 10 und Sie schreiben das als Produkt A mal B, dann müssen A und B auch 2er-Potenzen sein, ansonsten geht es nicht. Und sowas passiert hier auch. Und der Grund, warum wir hier so argumentieren können, ist der, dass man für Polynomringe über Körpern eben sowas Ähnliches hat wie eine Primfaktorzerlegung. Das heißt also, dass wenn ich da eine Potenz eines irreduziblen Polynoms habe und das faktorisieren kann, dass dann die beteiligten Faktoren auch Potenzen von dem gleichen irreduziblen Polynom sein müssen. So kann ich also jetzt schließen, dass ich das Minimalpolynom von Beta als Potenz von Q schreiben kann. Und ich habe einen Exponenten gewählt, der das zeigt. M ist jetzt der Exponent derart, dass ich das Minimalpolynom von Beta schreiben kann als Q hoch M. Und dieser Exponent kann höchstens so groß sein wie der Exponent K, der am Originalminimalpolynom von Alpha dran steht. Also wenn ich einen Teiler habe von einer Primzahlpotenz, dann kann der Exponent daran ja nicht größer sein als der bei der Originalprimzahlpotenz. Und so ähnlich ist es hier auch mit den irreduziblen Polynomen. Ich möchte ein bisschen Ihre Sensibilität dafür schärfen, dass wir hier die ganze Zeit Argumente machen, die man so ähnlich auch in Z mit der Primfaktorzerlegung machen könnte. Aber wir machen sie in einem anderen Ring. Und warum das geht und warum dieser Ring so großartig ist, können wir jetzt mit unseren Konzepten noch gar nicht so richtig greifen. Das kommt aber dann in der Algebra-Vorlesung. In der Algebra-Vorlesung feiere ich die ganze Zeit, dass Ringe so sind, dass man da so ähnlich argumentieren kann wie im Ring der ganzen Zahlen. Hier sehen wir ein Beispiel. Da benutzen wir sowas Ähnliches wie die Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung. Na gut, was haben wir jetzt also gewonnen? Wir haben gewonnen, dass man das Minimalpolynom von Beta als Potenz dieses Polynoms Q schreiben kann. Und jetzt mache ich also Folgendes. Am Anfang habe ich U so gewählt, dass es alphazyklisch ist mit möglichst großer Dimension. Jetzt gibt es aber ja vielleicht viele solche Us. Und die haben dann alle immer diese Potenzen von Q als Minimalpolynom, was dazu gehört. Und ich möchte unter all diesen möglichen Us, die alphazyklisch sind und die gleiche Dimension haben, einen auswählen, bei dem der Exponent da oben an dem Q so groß wie möglich ist. Für den Fall, dass es nicht überall gleich ist. Kann ja sein. Das heißt, es ist die zweite Stufe in unserer besonderen Wahl. U ist alphazyklisch und der Exponent am Q für das Minimalpolynom soll so groß wie möglich sein. Jetzt argumentieren wir weiter. Wir behalten dieses U, wir behalten dieses Beta, wir behalten dieses Q M. Und das nächste kleine Argument kommt an die Tafel. Denn jetzt möchte ich argumentieren, dass das Minimalpolynom von Alpha und das Minimalpolynom von Beta gleich sind. So, das machen wir an der Tafel. Das ist die linke Tafel. Wir zeigen das jetzt mit der ganzen Notation, die wir schon haben. Und ich gucke mir das Alpha-Erzeugnis an. sehen, so wie ich ihn gebastelt habe. Deswegen ist es ein echter Teilraum von V, denn ganz V war ja nicht alpha-zyklisch. So, und jetzt gucke ich mir an, was mit den Minimalbewegungen los ist. Wir wissen ja etwas über das Minimalbewegung von alpha-zyklischen Teilräumen und wir wissen, dass wenn man das Minimalbewegung von alpha nimmt und da alpha einsetzt oder die Einschränkungen von alpha auf irgendwas, dass dann immer der Nullendformismus rauskommt. Wenn ich also das Minimalbewegung nehme und alpha einschränkt auf H0 drauf an oder da einsetze, kommt der Nullendformismus raus. Das heißt, wir haben wieder den Fall, den wir ständig haben. Wir haben ein Polynom, bei dem die Abbildung eingesetzt, die Nullabbildung ergibt. Also muss das Polynom teilbar sein durch das dazugehörige Minimalpolynom. Das heißt, das Minimalpolynom von alpha eingeschränkt auf V0 teilt das Minimalpolynom von alpha. Haben wir jetzt schon 100 Mal gemacht, ist immer das gleiche Argument. Wir haben aber gesehen, wie Teiler von mit alpha aussehen. Mit alpha ist ja Q hoch K. Teil davon sind dann Q hoch irgendwas. Also nehme ich jetzt ein L hier. Tatsächlich Alpha und Beta das gleiche Minimalbewegung haben. Zwischens hier. Jetzt kommt aber noch dieses Zeug mit dem Raum B, den wir suchen. Und da haben wir zwei Fälle. Da habe ich Ihnen hier kurz was zu aufgeschrieben, einfach damit Sie eine Orientierung haben, wie die Fallunterscheidung funktioniert. Und wir machen jetzt einmal, wir machen den ersten Fall und ich kann mir gut vorstellen, dass die Zeit dann einfach um ist. Dann machen wir nächste Woche den zweiten. Die funktionieren auch wirklich ein bisschen unterschiedlich, da kann man gut unterbrechen. Was passiert im ersten Fall? Wir betrachten wieder mal einen Faktorraum. Diesmal nehmen wir den Faktorraum V und U. Wir haben ja vorhin gesehen, U, dieser möglichst große alphatypische Teilraum, mit dem wir jetzt arbeiten, ist nicht ganz V. Dieser Faktorraum ist also nicht der Nullraum. Den gucken wir uns an und wir schauen, ob der sich zerlegen lässt bezüglich der Abbildung Phi. Die muss ich noch anschreiben, was die ist. Bei Phi Alpha auf dem Faktorraum. Da haben wir vorhin schon wiederholt, wie das funktioniert. Wir bilden Elemente des Faktorraums ab, indem wir die Repräsentanten nehmen und die mit Alpha abbilden. Und damit ich jetzt nicht immer das so hinschreiben muss, gebe ich dieser Abbildung einen abkürzenden Namen, so wie bei Beta auch schon, die heißt jetzt Phi. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wenn ich mir diesen Faktorraum V mod O angucke. Es könnte sein, dass er Phi unzerlegbar ist und es könnte sein, dass er es nicht ist. Und diese beiden Fälle behandeln wir etwas unterschiedlich in diesem Bereich. Ich fange an mit dem Fall, wo der nicht unzerlegbar ist oder anders gesagt, er ist bezüglich Phi zerlegbar. Das heißt, dass es echte Phi-invariante Teilräume gibt, derart, dass ihre direkte Summe der ganze Raum ist. Und dass das beides echte Teilräume sind, sagt uns dann schon, keiner von beiden ist der Nullraum. Beide haben Dimensionen mindestens 1. Die Summe der Dimensionen ist die Dimension von V modulo U, weil es eine direkte Summe ist, bla bla bla. Da haben wir jetzt auch schon Notationen für diese Teilräume. Und diese Teilräume V1 und V2, muss man sich vorstellen, die liegen jetzt zwischen dem Teilraum U und dem großen Raum V. Das habe ich jetzt, diese Zerlegung habe ich, mit der möchte ich jetzt arbeiten. Diese Zerlegung möchte ich benutzen, um daraus einen passenden Raum B zu basteln, den wir suchen für unsere Behauptung. Und dafür mache ich jetzt an der unteren Tafel weiter. Ich glaube, ich möchte da vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Also wir haben jetzt das Phi, wir haben die Fallunterscheidung, was möchte ich vielleicht noch? Ich möchte mir das Minimalvolumen von Phi noch angucken und möchte argumentieren, das ist im Prinzip genauso wie vorher. Bei diesen Abbildungen auf den Faktorräumen hat man ja auch immer, dass die Minimalvolumen davon Teil von den ursprünglichen Minimalvolumen sind. Deswegen ist das hier, das Minimalvolumen dafür, auch eine Potenz von Q. Das schreibe ich einmal dazu. Und da benutze ich, was benutze ich da? Ja, im Prinzip auch wieder das von vorher. Es existiert ein, ich nenne den Exponenten mal J, aus der 0 so, dass ich das Minimalvolumen von Phi schreiben kann als Q/J. Das Argument schreibe ich jetzt nicht aus, sondern ich schreibe nur, dass das Minimalvolumen von Alpha, wenn ich da Alpha, also wenn ich da Phi einsetze, dass dann da der Nullendomorphismus rauskommt. Und dann ist die Begründung einfach die Definition des Minimalvolumens. Das haben wir so ähnlich jetzt schon oft gesehen, deswegen schreibe ich das nicht als Begründung. Zusammen mit Satz 8.13, also mit damit, wie Teil einer solchen Potenzen von irreduzierten Morphismus. So. Das haben wir und wir haben jetzt diese Notation. V mod U ist V1 mod U, direkte Summe V2 mod U. Damit möchte ich jetzt also losbasteln und wir beachten, habe ich gerade schon gesagt, aber möchte ich nochmal hinschreiben, U ist ein echter Teilraum von V1 und das ist ein echter Teilraum von V und genauso mit V2. Denn wenn da irgendwas nicht echt wäre, dann hätte man irgendwo die Dimension 0 und es wäre keine echte Zerlegung. Aber wir haben uns eine echte Zerlegung hergenommen. Deswegen ist es da so fett hingeschrieben, echte Teilräume. So, V1 und V2, also diese Urbildräume sozusagen, diese Teilräume von V sind Alpha-invariant, ansonsten wären die Bilder nicht Phi-invariant. Jetzt kann ich also mit denen so argumentieren, wie wir das immer machen mit Alpha-invarianten Teilräumen. Da kann ich mir immer die Minimalvolumen hernehmen, kann gucken, Potenzen von Q. Und dann heißt das, dass ich das Lemma anwenden kann auf diese Räume. Also nochmal, das Minimalpilot von Alpha eingeschränkt auf V1 bzw. V2 ist auch eine Potenz von Q, mit dem ich auch. Jetzt liegt dieser große alpha-zyklische Teil auch U in diesen beiden drin und die haben eine kleinere Dimension als V, also sind alle Voraussetzungen des Lemmas erfüllt. Alpha-zyklischer Teilraum mit möglichst großer Dimension, Minimalbewegung des Potenz von einem Irreduziblen. Und was sagt uns dann das Lemma, angewandt auf V1 und V2? Na, es sagt uns, dass man da solche direkten Summanden findet, B1 und B2, die alles tun, was da steht. Da das Minimalvolumen von Alpha eingeschränkt auf V1 und das Minimalvolumen von Alpha eingeschränkt auf V2 ebenfalls Potenzen von U sind, ist das Lemma auf die kleineren Teilräume V1 und V2 anwendbar.
Über Summen
von Teilräumen,
also Satz 3,18, das war dann die Dimensionsformel.
Diese Dimensionsformel sagt uns, wenn wir sowas haben, b plus u gleich v, dann ist die Dimension von v dasselbe wie die Dimension von b plus die Dimension von u minus die Dimension des Durchschnitts. Schreiben wir das einmal hin. Bis nachher vielleicht in der Sprechstunde und ansonsten bis nächste Woche.